Ja, er war auch vor 20 Jahren ausgezogen, um neue Wege zu gehen und war als Missionar nach Japan gezogen, hatte zuvor eine Zeit lang hier in Megewebil verbracht. Der eine oder andere wird sich fragen, ja, warum ist er dann nicht auf unserer Missionarswand? Das hat den Grund, dass seine Heimatgemeinde das EGW Brienz ist, aber schlussendlich sind wir alle gemeinsam verbunden. Und ich darf nun Matthias auf die Bühne bitten und habe gleich zu Beginn noch zwei Fragen vorbereitet, damit ihr ihn noch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Genau, die erste Frage ist, Matthias, als du nach Japan gezogen bist, welches Schweizer Produkt hast du am meisten vermisst?
Oh, Käse und Brot. Und Rotwein.
Wie läuft das?
Käse und Brot und mal Rotwein. Ein bisschen, aber Rotwein kann man ja kaufen, aber guter Käse und guter Brot.
Gutes Brot, das habe ich wirklich vermisst.
Und die zweite Frage ist, die ich mir im Vorfeld überlegt habe. Wir haben in der Schweiz oder in Westeuropa immer so ein bisschen das Vorurteil gegenüber den Japanern, dass alles, was sie tun und machen, muss irgendwo auch einen Sinn für die Arbeitstätigkeit haben. Also selbst wenn sie sich in der Freizeit mit jemandem verabreden, in einem Restaurant oder so, muss es einen beruflichen Zweck haben. Und so habe ich mir dann die Frage gestellt, haben die Japaner überhaupt Zeit für das Evangelium?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und auch ein Grund, warum es nicht einfach ist, in Japan Menschen mit dem Evangelium erreichen zu können, weil immer die Japaner so super busy sind. Also wir sind ja auch sehr busy, auch hier in der Schweiz, aber in Japan um so 10.30 Uhr am Abend sind die Züge voll von Tokio, der Stadt, dann raus in die Umgebung, wo die Leute leben. So oft geht der Arbeitstag von 7 Uhr morgens und dann kommt der Mann nach Hause um 11 Uhr oder so.
Später noch kurz und dann überlasse ich dir die Bühne. Ja, Vater, ich möchte Danke sagen für Predigt von Matthias, ich möchte Danke sagen für die Wort, wo du ihm ins Maul legst, dass durch den Heiligen Geist die Worte einfach dürfen in unser Herz hineinreden und dass wir dürfen gestärkt werden durch die Worte. Amen.
Amen. Merci, Jonas. Ja, ist eine riesengroße Freude, heute wieder bei euch sein zu dürfen und speziell an diesem Pfingstgottesdienst mit euch zusammen Pfingsten feiern zu dürfen. Aber bevor wir in die Pfingstpredigt gehen, möchte ich euch ein paar Worte noch zu unserer Familie sagen oder ein bisschen ein Familien-Update geben. Das war das Nächste. Ah, dort ist... Oh, der... Also das, Elia, als ich da Jugendarbeiter war für knapp zwei Jahre, war Elia ganz mini. Jetzt ist er ganz groß geworden und er ist auch hier mit uns heute. Joel ist im Moment im Pfingstlager, das EGW Pfingstlager, und genießt es dort mit jungen Leuten in seinem Alter Pfingsten feiern zu können. Wir sind schon seit vielen, vielen Jahren mit der UMG, Überseeische Missions Gemeinschaft in Japan unterwegs, im Gebiet von Tokio, und im Moment jetzt für ein Jahr in der Schweiz, und auch um auch unter anderem für die Kinder das Deutsch noch ein bisschen auf den Vordermann bringen zu können. Und die beiden Söhne, die gehen in die Benediktschule im Moment in Bern und bereiten sich dort vor dann für die Integrationsschule vom Kanton Bern, die dann im August starten wird. Und es ist so ein Gebetsanliegen, auch wird es dann Richtung Lehre in der Schweiz gehen für die Kinder, oder werden sie nach einem Jahr mit uns zurück nach Japan kommen. Also noch ziemlich viele Fragen offen. Viele Leute haben mir gratuliert, oh, du bist ja schon Großpapa. Also so viel ich weiß, ist es nicht das Kind meiner Tochter, aber Mia. Aber ich bin auch nicht ganz so sicher, weil sie ist sehr weit weg. Also sie lebt in Neuseeland und macht dort eine Schule Tourismus, also studiert Tourismus und wird hoffentlich dann im August für ein halbes Jahr nach Amerika gehen können, um dort ein Praktikum zu machen in einem größeren Hotel. So, das ein bisschen zu unserer Familie, das kleine Update. Und so kommen wir jetzt zu Pfingsten. Pfingsten, also ja, heute feiern wir Pfingsten und ich meine, an Weihnachten feiern wir ja die Geburt von Jesus. Aber an Pfingsten feiern wir auch einen Geburtstag. Was für ein Geburtstag? Oh, es geht rückwärts. Oh, Happy Birthday! So, Geburtstag der weltweiten Gemeinde. Der Geburtstag von der Gemeinde, die da von der Schweiz zum Egwerbier bis nach Tokio geht, bis nach Neuseeland geht. Wir feiern den Geburtstag der weltweiten Gemeinde. Und am Geburtstag kriegt man ja auch Geschenke. Und so hat Gott uns am Geburtstag der Gemeinde mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Was mit einem Paukenschlag vor 2000 Jahren in Jerusalem begonnen hat, wurde zur größten oder zu einer der größten, ältesten und kulturell vielfältigsten Bewegungen, die die Welt je gesehen hat. Der Geist Gottes hat dich und mich gerufen. Ich meine, dass du heute da bist, ist auch Teil von diesem Rufen, Teil von diesem Werk, das der Heilige Geist auf dieser Welt weltweit tut. Und es ist doch eigentlich erstaunlich, also mich erstaunt es immer, dass zur Zeit von Jesus hat ja der bekannte Kaiser Augustinus gelebt. Und das war einer der größten römischen Kaiser, war sehr begabt, sehr mächtig. Er hat sich auch göttlichen Status zugemessen selber. Aber wo ist der Augustinus jetzt? Wo ist seine Armee? Wo sind seine Götter? Aber dieser Wanderprediger, dieser Jesus da in Judäa, der dann gekreuzigt wurde, der hat heute noch, der Geist von Jesus motiviert, gibt Richtung, Vision, heute noch zu Millionen an Millionen oder für Millionen von Menschen, von hier, von der Schweiz bis nach Japan, bis nach Neuseeland. Und es ist nicht mega toll, dass wir zusammen Teil dieser weltweiten Bewegung, dieser Geistesbewegung sein dürfen. Dass wir heute Geburtstag feiern dürfen, für was vor 2000 Jahren begonnen hat. Und so wollen wir sehen, wie das begonnen hat. Apostelgeschichte 2,1. Ah, okay. Ah, Apostelgeschichte 2,1. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Es ist ja interessant, dass Pfingsten bedeutet, kommt von Pentekoste und bedeutet 50. Also 50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten und die Hoffnung für alle sagt, oh, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes, da hatte es schon ein Pfingstfest. Und das war da das jüdische Pfingstfest, das Schawot, das im Zusammenhang steht mit dem Passa und Passa mit Ostern. Am Schawot feierten die Juden den ersten Bund, den Bund, den Gott mit den Juden geschlossen hat. Schawot bedeutet Gelübde und ist eigentlich das Fest des ersten Bundesschlusses mit Gott und den Gott mit den Juden gemacht hat. Und der inhergegangen ist mit dem Empfang der Tora und den zehn Geboten auf dem Berg Sinai. Außerdem beginnt das Fest, dieses Fest des Schawot ist auch ein Getreideerntefest und viele Juden schmücken dann ihre Synagogen und Häuser mit Blumen und ja, mit Blumen, um Gott zu danken für die erste Früchte der Ernte in diesem Jahr. Und es ist ja interessant, dass dann der Paulus auch sagt, der Heilige Geist ist auch so wie eine Erstlingsfrucht, die Gott uns geschenkt hat, die wie garantiert, dass Gott einmal die ganze Welt, die ganze Kreation erneuern wird. Und so gehen wir in Kapitel 2, Verse 2 bis 4, können wir vielleicht zusammenlesen. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie ein züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Oh, das nennt sich das Pfingstwunder. Mit Feuer und Sturm, das kommende, wird das Kommen des Heiligen Geistes beschrieben. Und ich denke, wir sind jetzt hier Schweizer, oh ja, Feuer, ein bisschen komisch, oh, was ist denn da geschehen? Aber wenn wir jetzt Juden wären, und wir denken, oh, wow, ist es möglich, dass dieses Feuer auf jeden Einzelnen kommen kann? Weil, wenn man im Alten Testament, ist ja dieses Feuer, diese Flamme ist auf dem Berg Sinai als dieses Zeichen von Gottes Gegenwart und dann später über der Stiftshütte das gleiche Feuer. Und hier legt sich dieses Feuer dann auf jeden einzelnen Mensch, nicht nur an einem bestimmten Ort, beim Tempel, bei der Stiftshütte, aber auf jeden einzelnen von uns. Und das bringt mich zum ersten Punkt. Gottes Kraft erfüllt jeden von uns. Das ist eine zentrale Botschaft von Pfingsten. Beim ersten Pfingstfest, beim Bund, das Gott mit den Juden geschlossen hat, da lesen wir im 2. Mose, sie sagten zu Mose, die Israeliten, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir. Das war das erste Feuer auf dem Berg Sinai. Und die Israeliten haben gesagt, okay Moses, du kannst das für uns machen, aber wir brauchen da Distanz. Und so wie anders ist das in diesem zweiten Pfingstfest, wo wir lesen, auf jeden Einzelnen legte sich dieses züngelnde Feuer nieder. Und im Vers 17 sagt dann Petrus sagt dann im Vers 17, alle Männer und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und er zitiert da vom Prophet Joel und sagt, das ist jetzt geschehen, dass jeder von uns den Heiligen Geist haben darf, dass Gott in uns wohnt als Tempel. Das Feuer, das drückt ja aus Reinheit, wir haben es auch Heiligkeit, wir haben es auch gesungen, die Heiligkeit, die Schönheit von Gott, die Wärme, die Lebenskraft. Ich meine, ohne Sonne, da waren wir nicht, da waren keine Sträucher, da war gar nichts auf dieser Erde. Die Sonne ermöglicht das Leben, aber zugleich ist die Sonne auch so gut oder so mächtig und groß, dass es wie so eine Distanz braucht. Und wir sehen diese Distanz im Alten Testament, eben dass es wie eine Distanz gibt zu Gott. Man möchte in die Gegenwart Gottes kommen, aber eben wie Feuer spricht von einer Unzugänglichkeit, dass man keinen Zugang hat zum Feuer. Und genau das sehen wir auf dem Bund, mit dem ersten Bund auf dem Sinai. Dass da wie der Zugang nur teilweise war, nur für Mose, nur für den Ausgewählten. Doch durch Jesus wurde es möglich, dass dieser Zugang für jeden von uns da ist, dass wir alle zum Vater kommen können, dass wir alle Gott unseren Vater nennen dürfen, dass wir mit diesem Bewusstsein am Montag wieder in den Arbeitsplatz gehen können, dass Gottes Kraft und seine Weisheit, sein Friede mit uns sein will, dass er Emmanuel ist mit uns. Vielleicht denkst du, ja, das ist ja so gut theologisch, aber oft im Leben, wir fühlen uns nicht so kräftig. Wir haben all diese Probleme auch noch in der Gemeinde. Wir kämpfen mit Krankheiten, viele Dinge, vielleicht auch am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, sind noch ungelöst oder sind nicht perfekt. Und da kann man sich fragen, ja, okay, wo ist denn aber diese Kraft in meinem Leben? Wie sieht das aus, diese Kraft in meinem Leben? Und da ist mir der Mose auch immer eine große wie Ermutigung, weil der Gott erscheint ja auch wieder in diesem Feuer, in einem Dornbusch, der Mose. Und da sehen wir die gleiche Distanz. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Aber zugleich ist in diesem Dornbusch, ist das auch fast wie eine prophetische Aussage, weil dieser Dornbusch, der brennt lichterloh, aber er verbrennt nicht. Das Feuer verzehrt den Dornbusch nicht. Und dieser Dornbusch steht natürlich im Alten Testament für Israel, die ja damals auch in einer sehr schwierigen Situation waren, in der Sklaverei. Dieser Dornbusch steht für Mose, der ja auch beim ägyptischen Hof ein hoher Beamter war und dann alles verloren hatte. Aber dieser Dornbusch steht auch für uns, diese stachelige, oh, warum bin ich immer noch so stachelig, so und dann stechen wir uns gegenseitig. Also da ist dieser Schwächefaktor oder dieses Menschliche ist ganz und gar noch in uns, aber zugleich ist dieser Geist Gottes, lebt in uns und will erneuern, will uns führen, will uns auch gerade in schwierigen Situationen uns mit übernatürlicher Kraft ausrüsten. Wir haben das eigentlich auch in einem, ja, das Ausrüsten auf jedem von uns, diese Flamme Gottes Gegenwart. Und dass es nicht eben nicht geht, eben nicht Zeugen sein von wie groß bin ich, sondern was Gott an mir getan hat, was Gott am Tun ist. Und wir haben das auch erlebt ein bisschen in Japan, in dieser Covid-Zeit, die war ja überall sehr schwierig für die Gemeinden. Und wir haben auch gedacht, oh, wie kann das weitergehen? Wir können nicht einmal mehr Lokalitäten mieten, weil wir hatten keine eigene Lokalität und wir haben keine eigene Lokalität als Gemeinde und mieten jede Woche. Und dann oft konnten wir auch nicht mehr mieten und da war auch dieses Gefühl der Schwachheit oder eine gewisse Ratlosigkeit. Gerade in dieser Zeit hat uns wie im Joel 3 auch eure Männer, da sagt er, werden Visionen haben oder werden von mir, also werden meine Stimme hören. Und wir haben dieses auf das Herz gekriegt, dass die Gemeinde vielleicht in dieser Covid-Zeit, das könnte der Schritt, dass Gott uns leiten möchte, nicht nur an einem Ort Gemeinde zu machen, sondern wir haben immer, unsere Vision war eigentlich immer Yokohama, eine große Gemeinde in Yokohama. Und dann haben wir angefangen, kleinere Orte zu suchen, die wir mieten konnten und dann mit Videoübertragung auch die Gemeinden, also gleichzeitig an zwei oder drei verschiedenen Orten Gottesdienst feiern zu können. So haben wir im Kleinen dort auch erlebt, wie Gottes Geist uns geführt hat, wie seine Kraft mit uns ist, speziell gerade auch in einer Situation, wo wir uns schwach fühlen oder wo wir uns ratlos fühlen. So, Gottes Kraft erfüllt jeden von uns. Und wir müssen jetzt schauen, für was erfüllt uns Gottes Kraft. So zwei Punkte: Gottes Kraft erfüllt jeden von uns, um uns Einheit zu schenken oder um uns in eine neue Einheit zu führen. Jonas hatte gesprochen vom Neuen, das Gott schaffen will. Und ich denke, das ist etwas ganz Zentrales, das bei der Pfingstgeschichte rauskommt, dass Gott eine neue Einheit und vielleicht immer wieder neu als Ehepaar, als Gemeinde, als Allianz uns immer wieder neu in eine Einheit reinführen möchte. Der Text legt sehr großen Wert, unser Text, auf diese Einheit, dass alle Nationen, die Jünger, verstanden. Und die Leute fragen sich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass wir alle die Jünger verstehen? Und so, genau hier, fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Wir sehen hier die Umkehrung des Fluches, welcher beim Turmbaum von Babel über die Menschheit kam. Dort im ersten Buch Mose, Kapitel 11, lesen wir ja, wie damals eigentlich alle die gleiche Sprache sprachen. Und doch dann mit diesem Turmbau die Einheit total verloren ging. Wir lesen da im 1. Mose 11, 4. lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmelreich, dass wir uns einen Namen machen, dass wir uns einen Namen machen. Aus diesem Turmbaum, aus diesem sich einen Namen machen zu wollen, kam dieses ganze Sprachgewirr, kam diese ganze Uneinigkeit. Und man muss sich auch fragen, als Gemeinde und als Christ, auch als Missionar, wo bin ich manchmal auch in meiner Ehe so ein Turmbauer? Wo geht es um meinen Namen und meine Ehre, dass ich Recht habe? Ob in Politik oder eben auch in der Gemeinde, sich einen Namen machen, bedeutet ja, aus eigener Größe, aus eigener Stärke, sich seine Identität wie zu erarbeiten. Kommt uns das nicht irgendwie auch bekannt vor? Ist diese Geschichte nicht auch unsere Geschichte? Natürlich, wir als guter Christ sagt man, ach nein, ich meine, es geht doch mir gar nicht um mich, ich will Gott dienen, den Menschen dienen, das ist ja gerade mein Anliegen, auch als Missionar in Japan. Und warum ist es dann, dass wenn zum Beispiel dieser Dienst nicht geschätzt wird oder nicht genügend geschätzt wird oder wenn dann sogar noch Kritik kommt am Dienst, dass man dann fast ein bisschen fassungslos, enttäuscht, vielleicht sogar mit Bitterkeit zu kämpfen hat. Und da ist doch bei mir auch immer die Frage, wenn ich solche Gefühle bei mir aufkommen, ja, für welchen Namen habe ich es dann gemacht? Für welchen Namen habe ich dann gepredigt? Oder für welchen Namen habe ich diese Bibelstunde geschrieben? Oder für welchen Namen habe ich diesen Menschen besucht? Und so denke ich, dass es etwas ganz Zentrales ist, dass diese Gefahr, dass wir auch, dass auch christliche Taten oder Werke eigentlich für unseren Namen tun und wie eine Art Turmbaum auch in der Kirche betreiben können. Eine spezielle Herausforderung in da ist der Turm, ne? Eine spezielle Herausforderung in Japan war für mich auch der Masa, einer von meiner besten Freunde, und ich habe noch nie mit einem Menschen so viel über den Glauben gesprochen wie mit diesem Masa, und er ist auch mal ein Gebetsanliegen für mich, dass Jesus ihm auch begegnet, dass der Geist von Jesus ein Wunder tut. Und wir hatten so viele gute Gespräche, aber in diesen Gesprächen, da war auch immer die Gefahr, dass ich wollte halt Recht haben. Die christliche Theologie ist besser als die buddhistische Weltanschauung. Und plötzlich kommt man so in eine, wo es eigentlich nicht darum geht, einen Menschen zu gewinnen, sondern wo es darum geht, ein Argument zu gewinnen. Und da hat man ja gar nichts gewonnen, mit einem Argument zu gewinnen. Wo es darum geht, um meine Identität in der richtigen Theologie, und wo Gott mich immer wieder herausgefordert hat, wie kann ich das Gespräch leiten, dass Masa auch immer in allem, und auch in unser, weil wir waren uns fast nie einig auf vielen Gebieten, aber in dieser Uneinigkeit, dass er doch diesen, von mir her, diesen Frieden, dieses Angenommensein spüren darf. In der Ehe oder am Arbeitsplatz oder auch in der Gemeinde einander nicht mehr verstehen können, ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz von sich selber einen Namen machen wollen. Natürlich in der biblischen Geschichte sehen wir dann, wenn Gott runterkommt und sagt, ja, was machen die Menschen da? Turm bauen, aber wir müssen das verwirren. Aber das war eigentlich schon alles, das ist Teil dieser, das ist wie eine logische Folge, dass die Verwirrung dann so gekommen ist. Und an Pfingsten, durch den Heiligen Geist, wurde dieser Fluch beseitigt, wurde dieser Fluch in ein Verstehen umgewandelt, ein Verstehen übernatürlich, überkulturell überspannend möglich. Und darum waren die Leute fassungslos. Wie ist das möglich, haben sie sich gefragt. Und ich finde es sehr interessant, wie oft dann der Text gerade dreimal, doch jeder von uns hörte diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten sprechen. Und dann in der Pfingstpredigt sagte Petrus, wer den Namen des Herrn anruft, nicht den Namen des Nicht, es geht nicht um meinen Namen oder irgendeinen Namen, den Namen des Herrn. Und es geht nicht um meine Taten oder mein gutes Wirken, sondern um die mächtigen Taten und Zeichen des Herrn. Und dann später kehrt um zu Gott, fordert Petrus aus, und lasst euch taufen auf dem Namen, nicht auf den Namen dieses Pastors, der diese Mega-Gemeinde leitet oder was auch immer, sondern den Namen Jesus Christus. So, der Name des Herrn, die Taten des Herrn, dieser Fokus, diese Identität, diese neue Identität im Herrn hat diese Einheit, von dieser Identität kam diese Einheit heraus, wurde diese Einheit wie eine Realität zwischen verschiedenen Sprachen. Das ist ja wie doppelt interessant, dass beim Turmbaum sprachen alle die gleichen Sprache und sie haben sich dann nicht mehr verstanden. Aber bei Pfingsten sprachen alle eine andere Sprache und sie haben es verstanden. Da war die Verbindung da. Und wir sehen hier dieser Segen, der interessanterweise Gott gerade ein Kapitel nach dem Turmbau dem Abraham versprochen hat, dass er ihm gesagt hat, ich will den Fluch umkehren. Alle Nationen sollen durch dich gesegnet werden. Alle Nationen sollen zusammenkommen. Wow, das ist alttestamentliche Prophetie, erfüllt an Pfingsten und wir sind 2000 Jahre unterwegs, in dieser Erfüllung und Teil von dieser neuen Bewegung des Geistes. So ist immer hier auch diese Frage, wie können wir in den Wind dieses Geistes, wie können wir unser Segel so ausrichten, dass wir den Wind in diese Einheit ganz neu wieder auch empfangen können. Es geht ja nicht darum, dass wir alle gleicher Meinung sind, aber und eben alle die gleiche Sprache sprechen, also alle Berndeutsch sprechen oder Hochdeutsch sprechen, aber es geht darum, diese Identität in Gottes Liebe zu haben, wo man auf den anderen auch zugehen kann, ohne ihn verurteilen zu müssen, weil man weiß, alles, was ich auch habe, all das Wissen, wo ich denke, es ist richtig, es ist auch ein Gnadengeschenk von Gott. Es ist sein Werk und nicht mein Werk. Es ist sein Tun und nicht mein Tun. Und wie viel Freiheit kann das geben, gerade in all diesen Fragmentationen, die wir haben, politisch oder auch mit dem Covid oder theologisch, wie viel Segen kann da reinkommen, wenn wir ganz neu wieder auf diesen Wind vom Heiligen Geist den Ernst nehmen und unsere Segel an ihn ausrichten. Am Pfingsten feiern wir die großen Taten Gottes. Wir feiern, dass Gott uns in Jesus angenommen hat und sein Geist in jedem von uns lebt und wirkt. Wir feiern, dass unsere Würde, unsere Identität nicht in unserem Wissen oder in unserem Besserwissen liegt, sondern einfach in dieser Annahme von Gott in Jesus. Und wir feiern dieses Geschenk dann von dieser Einheit, die aus dieser Identität, aus dieser neuen Identität natürlich rauswächst. Und so, das bringt mich zum zweiten und letzten Punkt, Gottes Kraft erfüllt uns, um uns eine neue Einheit zu schenken. Oh, ich gehe wieder rückwärts. Ne? Um Teil seiner Mission zu werden. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig schöner Fokus hier in der Apostelgeschichte 2. Lesen wir doch hier den Text. Bevor Jesus gebot ja seinen Jüngern in Jerusalem zu warten, bis sie vom Heiligen Geist erfüllt würden, also sprach zu ihnen da fragten die Jünger, und das sind die letzten Worte der Jünger an Jesus, da fragen die Jünger, das war das Gespräch damals, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen wirst? Darauf antwortete Jesus, oh, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Juda, in Samaria und überall auf der Erde bis nach Japan. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Wow, I love it. Das ist einer meiner Lieblingstexte, weil wir hatten vor 2 Jahren Make America Great Again, mach Amerika wieder groß. Jetzt haben wir wahrscheinlich etwas wie Make Russia Great Again, mach Russland wieder groß. Hier bei den Jüngern war es genau das gleiche Thema, Make Israel Great Again, mach Israel wieder groß und stark. Eben wieder das genau gleiche Thema vom Namen, sich einen Namen machen. Und es ist so erstaunlich, wie die Jünger, ihre letzte Frage war eigentlich, wann kommt die Zeit, dass wir uns einen großen Namen machen können? Und Jesus, ich meine, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich war 3 Jahre mit euch unterwegs, 40 Tage nach der Auferstehung, ich erkläre alles 3-mal rückwärts, vorwärts und am Schluss das letzte Gespräch, einfach hoffnungslos, hoffnungsloser Fall. Aber Jesus, man sieht eben auch Jesus, Jesus muss nicht recht haben. Er sagt an den Jüngern, die Zeit dafür hat Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Ja, euch steht es nicht zu, das zu wissen. Und dann kommt er mit diesem Mega-Auftrag. Und dann sagt er, aber ja, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und Zeugen sein. Und dann, ich meine, Jerusalem, Zeuge sein, oder? Und dann Judäa, okay. Aber dann Samaria. Also nein, also das haben wir uns total nicht so vorgestellt. Und dann, bis ans Ende der Erde, zu all diesen Heiden, das war doch gerade der Punkt vom großen Israel, dass wir endlich mal diese Römer wegkriegen. Und ich denke, da war bei den Jüngern, also ich war ja damals nicht dort, aber ich denke, bei den Jüngern war da ein Aber, und dann verschwand er. Und irgendwie ihren nationalistischen Messias, oder wo sie gedacht haben, das ist der neue Großherr von Israel, ist nicht mehr da. Und sie sind mit diesen letzten Worten von Jesus allein. Und ja, diese Frage, wo haben wir auch so, aber wo ist eigentlich der Auftrag von Gott, diese Liebe von Gott, die so weit über unser kleines Sichtfeld hinausgeht, die sollte uns eigentlich auch wie ein bisschen schockieren oder herausfordern. Und am Pfingsten, am ersten Tag des neuen Bundes, am ersten Tag der christlichen Gemeinde, merken die Jünger, wie ernst es Jesus mit seinem Auftrag ist, weil Menschen aus allen Nationen verstehen die gute Nachricht und fragen sich, Brüder, was sollen wir tun? Die Kirche geht global am ersten Tag, am Gründungstag. Und Apostelgeschichte 1,8 eben, geht nach Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Das ist eigentlich der Thema-Vers für die ganze Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist ja die Geschichte des Heiligen Geistes, wo wir eben sehen, Jerusalem, Samaria, okay. Aber dann, also Jerusalem, okay, dann Samaria und dann geht es noch weiter. Und dann geht es raus und wird größer und größer noch einmal, bis es die ganze Welt erfüllt. Und wir sehen das in Kapitel 1 bis 7 in der Apostelgeschichte, geht es um Jerusalem. Gepredigt wird das Evangelium in Jerusalem, dann 8 bis 10, Samaria und Judäa. Und dann 11 bis 28, bis nach Japan, möchte ich jetzt sagen, aber bis ans Ende der Welt. Und so, das ist Gottes Herzschlag. Die Jünger waren so fokussiert auf ihr eigenes kleines Großprojekt. Und sie dachten ja, das ist das Größte, was wir uns vorstellen könnten. aber Jesus Großprojekt war. Nein, ich bin nicht der König von Israel. Ich bin der König der ganzen Welt, von allen Nationen. Und alle Nationen sollen durch mich gesegnet werden. Und da geht es gerade wieder zurück an 1. Mose 12, an diese Verheißung an Abraham. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wir sehen, dass hier an Pfingsten das wie eine Realität wird. Und so zum Schluss, oh, my time is over. Zum Schluss, vielleicht, ja, in Japan ist es auch oft ein Problem, weil die Leute dann sagen, ja, Zeugen sein, aber ich habe ja selber so viele Probleme. Ich bin selber so ein wackeliger Dornbusch. Wie kann ich da irgendetwas sagen oder wie kann ich da irgendein Zeuge sein? Und ich habe nie vergessen, im 2017 feierten wir ja 500 Jahre Reformation. Da ging ich einen Vortrag von einem Professor Opitz von der Universität Zürich und er hat da über Luther, Calvin und Zwingli gesprochen. Und er hat den Vortrag angefangen mit den Worten: Wir Reformierten haben keine Heiligen, wir haben nur Zeugen. Das hat mich mega ermutigt damals. Wir müssen nicht, Gott verlangt von uns weder Besserwisserei noch Rechthaberei noch Perfektionismus. Er weiß, dass wir ein Dornengestrüpp sind. Aber er und wir sollen ja auch nicht eben Zeuge sein von unserer Größe, von was er in uns getan hat und seinen Geist durch uns wirken lassen, seinen Namen, die Liebe, also unser Wirken, dass das aus dieser Motivation kommt, dass die Menschen seinen Namen sehen, seine Liebe empfangen können. So ist diese Kraft, ist eigentlich der Pfingstkraft, ist eine Kraft, die gleichzeitig einigt, also es gibt eine Einheit, aber gleichzeitig auch öffnet. Beide Bewegungen sind drin. Es einigt und es öffnet. Es eben, das ist der Atem des Geistes, der Einheit schafft, für sich dann zum Öffnen, nicht zum sich in einem Ghetto verstecken, sondern in die Öffnung dieser Welt oder in sich, um sich in diese Welt hineinzugeben. So, der Wind des Geistes weht nicht in Richtung eines gemütlichen, selbstgefälligen Lebens, sondern der Wind des Geistes fordert uns heraus, zu geben, zu beten, zu gehen, bereit sein, uns von Jesus gebrauchen zu lassen, sodass die ganze Welt, auch hier in Biel, die Menschen das Evangelium hören können. Und so ist es mein Wunsch, dass wir unsere Segeln, unsere inneren spirituellen Segeln heute wieder ganz neu diesem Pfingstgeist, diesem Wind vom Pfingsten ausrichten können. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren deinen Heiligen Geist geschenkt hast und dass dieser Geist auf jedem von uns, auf jedem, der Jesus lieb hat, auf jedem Menschen, der Jesus nachfolgt, ist dieser Heilige Geist präsent. Du bist mit uns und du willst etwas Neues schaffen, etwas Neues, das in Richtung Einheit geht und in Richtung auch Öffnung, in Richtung deiner Mission, dass alle Menschen die gute Nachricht hören von der Liebe von Gott. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns heute ganz wieder neu erfüllst, wie die Jünger damals, und uns ausrüstest für all die verschiedenen Herausforderungen in unseren Familien, in der Gemeinde und in unserer Gesellschaft in der Schweiz. Und dass du uns ganz neu füllst mit deiner Liebe und Kraft, sodass wir deinen Namen groß machen können und dass wir unseren Namen und unser kleine Reiche, die wir vielleicht bauen wollen, sie ablegen können und dir diese hingeben können und auch um Vergebung bitten können, wo wir diese Umkehr auch vollziehen können, wo es nötig ist. Ich danke dir, dass du mit uns auch in diesen Tag kommst. Amen.